Wir fahren fort in unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 5. Wir lesen miteinander die Verse 12 bis 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah, als er, das ist Christus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann, voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere deine Reinigung für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Amen. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher König Jesus Christus, wir haben uns versammelt, um von deiner großen Macht und von deiner Gnade zu hören. Und nun hilf, dass wir nicht unberührt bleiben, sondern dass es uns ins Herz dringt, dass wir es zu Herzen nehmen, dass wir dich in Wahrheit verehren, weil wir dich erkennen und dich lieben und für dich leben. Herr Jesus, hab du dein Werk in unserer Mitte jetzt durch dein heiliges Wort. Das bitten wir zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. So lasst uns nun gemeinsam unseren heutigen Abschnitt aus der Heiligen Schrift betrachten und lasst uns schauen, was wir hier Wunderbares entdecken und sehen dürfen. Doch, und das müssen wir sogleich feststellen, der erste Anblick, der sich uns hier darbietet, ist nicht wunderbar, sondern fürchterlich und schrecklich, ja, unansehnlich. Und darum lautet mein erster Punkt heute Abend: Siehe, ein Mann voller Aussatz. Vers 12. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Christus war in einer Stadt, uns wird nicht gesagt, welche. Denn da steht gar nicht im Fokus. Auf etwas anderes soll unsere Aufmerksamkeit gelenkt werden. Es heißt hier: Siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Siehe, schau genau hin, richte dein Augenmerk auf diesen. Ein Mann voller Aussatz. Und ja, der Anblick, der sich dir da darbietet, ist unansehnlich. Sowas schaut man nicht gerne an, man wendet seinen Blick davon ab. Doch es heißt: Siehe, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Sag mir, was sieht man denn, wenn man einen Mann voller Aussatz anschaut? Man sieht entsetzlich großes Elend. Also stell dir einen Mann vor, der einst ein normales Leben führte, der Familie, Freunde und Bekannte hatte und vielleicht geschah es, als er noch ein Kind oder ein Jugendlicher war, bei seinen Eltern. Vielleicht geschah es auch schon, als er verheiratet war und vielleicht sogar Kinder hatte. Wir wissen es nicht. Aber vermutlich lief es ungefähr so ab. Eines Tages trat ein Ausschlag an seiner Haut auf. Vielleicht war es am Anfang bloß irgendwie eine Rötung oder ein weißer Fleck und vielleicht schenkte er dem Ganzen am Anfang nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit, doch das Ganze wurde schlimmer. Diese Hautirritation breitete sich aus und wurde aggressiver, als er sich jemals vorstellen konnte. Es ist eine äußerst grausame Krankheit, die seinen ganzen Körper befällt und im Grunde zerfrisst. Bald war klar, es handelt sich um Aussatz. Lukas, der Arzt, der diese Worte hier aufschreibt, informiert uns, dass der Mann voll von Aussatz war. Das heißt, die Krankheit war im fortgeschrittenen Stadium. Er war nicht bloß an vereinzelten Stellen von dieser Krankheit betroffen, sein gesamter Körper von Kopf bis Fuß war völlig übersät mit Aussatz. Nun, was heißt das konkret? Das bedeutet, sein Körper wird ruiniert, deformiert. Nicht nur die Haut wird zerfressen, man verliert Gliedmaße wie Finger und Ohren und Nasen, man verkrüppelt mehr und mehr. Es ist ein langsamer, aber sicherer Tod. Diese Krankheit ist entsetzlich, sie ist fürchterlich, schonungslos, richtet sie einen Menschen zugrunde. Als Aussätziger, so sagten es die Juden, ist man wie tot, ein wandelnder Toter. Stück für Stück verwest dein Körper, obwohl man noch am Leben ist. Ja, es ist grässlich. Es ist abscheulich. Das möchte man nicht sehen müssen. Es ist unansehnlich. Man möchte seinen Blick abwenden, aber Lukas schreibt, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und wir müssen noch genauer hinschauen, denn das Grausame und Schreckliche dieser Krankheit war nicht nur der körperliche Untergang des Menschen. Das Ganze war verbunden mit unfassbar großen seelischen Schmerzen. Der Name sagt es ja schon. Aussatz, aussätzig, kommt von Aussetzen. Menschen, die ausgesetzt leben mussten, das heißt abgesondert, außerhalb der Stadt. Menschen, die nicht mehr in der Gesellschaft von Menschen leben durften, wegen der Ansteckungsgefahr. Das heißt also, irgendwann im Leben dieses Mannes, als klar wurde, er hat Aussatz, bedeutete das nicht bloß den Verlust seiner Gesundheit, sondern es bedeutete den Verlust von allem, was ihm lieb und teuer war. Er musste als Aussätziger ausnahmslos alles verlassen. Seine Familie, sein Zuhause, sein Grundstück, seinen Arbeitsplatz, seinen Freundeskreis, die Synagoge, seine Stadt, die heilige Stadt Jerusalem, den Tempel. Er hatte keinen Zutritt mehr. Er verliert einfach alles. Buchstäblich alles. Er durfte hinfort nicht mehr in die Nähe der Menschen kommen. Er musste ein Leben in Isolation führen. Im Gesetz Gottes, im Gesetz Mose finden wir Anweisungen in Bezug auf den Umgang mit Aussatz. Diese Anordnungen finden wir in Levitikus Kapitel 13, also 3. Mose Kapitel 13. Und da lernen wir, wenn jemand eine Hautirritation hat, soll er zum Priester gehen und es untersuchen lassen, ob es Aussatz ist. Und bei Verdacht gibt es dann eine nähere, längere Untersuchung. Denn diese Krankheit ist keine Kleinigkeit. Man muss sicher sein, dass es sich wirklich um Aussatz handelt. Denn wenn man diese Krankheit hat, dann heißt das, dass im Grunde dein Leben beendet ist. Wenn es sich bestätigt, ja, wenn es wirklich Aussatz ist, dann heißt es Folgendes in 3. Mose Kapitel 13, wie ein Aussätziger nun leben soll. Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. All die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er, allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Das heißt, schon von Weitem sollte man sehen, dass es sich um einen Aussätzigen handelt. Zerrissene Kleidung, die Kopfhaare irgendwie verwildert, einfach frei hängen gelassen, sein Bart verhüllt. Und er soll schreien und rufen, unrein, unrein, damit alle gewarnt sind. Mit anderen Worten, Achtung, kommt mir nicht zu nah. Alle Tage seiner Krankheit ist er unrein und allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers, abgeschieden von aller Gesellschaft, vollkommen isoliert, um niemanden anzustecken mit dieser schrecklichen Krankheit. Überleg dir, was das bedeutet. Du kannst nie wieder einen geliebten Menschen in den Arm nehmen. Du musst einfach Abschied nehmen. Stell dir vor, der Mann hatte Familie, vielleicht Frau und Kinder. Du darfst nie wieder in ihre Nähe. Keine Umarmung, keine Berührung, kein Kontakt. Verstehst du? Du verlierst einfach alles. Du bist jetzt ein Unberührbarer. Zu deinen körperlichen Schmerzen kommen unfassbare seelische Schmerzen hinzu. Für die Gesellschaft waren Aussätzige die abscheulichsten, elendsten überhaupt. Man möchte auch nicht annähernd in ihre Nähe kommen. Alle Blicke wenden sich ab. Als Aussätziger bist du ein unreiner, unberührbarer, ausgeschlossen von aller menschlichen Nähe. Aber nicht nur von aller menschlichen Nähe. du warst auch ausgeschlossen von Gottes Nähe. Seht ihr, der Aussätzige, der bittet Christus nicht einfach darum, dass er geheilt wird. Er bittet konkret darum, gereinigt zu werden. Denn Aussatz bedeutet in erster Linie, unrein zu sein. Und das heißt auch, du bist unrein nicht nur vor Menschen, sondern auch vor Gott. Es gilt ein Verbot, in den Gottesdienst, in den Tempel, in die Synagoge zu gehen, wo Gott erscheint, wo dir Gott begegnet, wo Gott verehrt wird. In 2. Chronik zum Beispiel lesen wir von dem König Usia, einen König von Juda, und er handelte stolz. Er drang einfach in den Tempel Gottes ein und wollte selbst irgendwie ein Opfer eigenmächtig darbringen. Und er wurde wütend auf die Priester, die ihn davon abhalten wollten. Und plötzlich als Strafe brach Aussatz auf seiner Stirn aus. Daraufhin wurde er ausgeschlossen von allen Gottesdiensten und war unrein. Er konnte nie wieder in die Nähe von Gottes Haus treten. Er lebte bis zu seinem Tod in einem abgesonderten Haus in Isolation. Nachdem wir all das nun gehört haben, kannst du dir zumindest ein wenig vorstellen, kannst du ein wenig erahnen, wie schrecklich, wie verzweifelnd dieser Zustand dieses Mannes war, den Lukas uns hier vor Augen stellt. Siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Ja, aber da ist noch mehr. Wir können noch mehr sehen. Wir sehen mehr, als dass der Mann bloß voller Aussatz ist. Wir sehen nun zweitens auch einen Mann voller Glauben. Einen Mann voller Glauben. Nochmal Vers 12. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also wir erfuhren bereits, dass es sich rumgesprochen hatte, dass Christus Kranke heilt. Seine Vollmacht, jedes Leiden zu heilen, war überall Gesprächsthema. In Kapitel 4 lasen wir in Vers 37, und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgebung. Das heißt, dieser Aussätzige hat irgendwo von Christus gehört. Er hörte, was von ihm über ihn erzählt wird, dass er der Christus sei und dass er Vollmacht hat, göttliche Vollmacht, alle Leiden zu heilen, und dass er voller Mitleid ist und sich auch der Elendsten annimmt. Als dieser aussätzige Mann diese Botschaft über Christus hörte, glaubte er. Er vertraute darauf, dass das stimmt. Also machte sich der Aussätzige auf. Er machte sich im Glauben auf. In der Hoffnung, doch diesen Jesus zu sehen und ihm zu begegnen. Und irgendwann gelang es ihm, in eine Stadt zu kommen. Vielleicht wartete er auch am Eingang einer Stadt. Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls kam er mit der Hoffnung, Jesus zu sehen. Und kannst du dir vorstellen, wie aufgeregt und aufgewühlt dieser Mann gewesen sein muss? Das war seine Gelegenheit. Er sieht, dass sich eine Menschenmenge bildet und er schaut sich um. Viele Menschen scharen sich um einen Mann. Er hält Ausschau. Und plötzlich in dieser Menschenmenge sieht er den einen. Den einen. Nach dem er Ausschau gehalten hat, nach dem er sich gesehnt hat. Es ist Jesus. Plötzlich sieht er ihn. Vers 12. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht. Das heißt, er hat verstanden, mit wem er es zu tun hat. Durch das Niederfallen zeigt er, dass Christus der Herr ist. Es ist ein Ausdruck tiefster Ehrerbietung. Er selbst, der Aussätzige, legt sich in den Staub mit dem Angesicht auf dem Boden. Er demütigt sich und drückt so seine eigene Unwürdigkeit aus. So verhält man sich gegenüber dem König. Ja, so verhält man sich gegenüber Gott. Er fiel auf sein Angesicht. Und hör dir seine Bitte an. Er sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Mann glaubt doch tatsächlich, dass Christus ihn reinigen kann. Dass Christus die Macht besitzt, ihn von Unreinheit zu befreien. Erkennst du, dass dieser Mann nicht bloß voller Aussatz war, sondern auch voller Glauben? Denn damals war für die Leute klar, diese Krankheit, sie ist nicht zu heilen. Ärzte können irgendwie die Krankheit behandeln und dir vielleicht zur Genesung verhelfen, aber kein Mensch kann einen anderen unreinen Menschen reinmachen. Verstehst du? Er sagt nicht einfach, kannst du mich vielleicht reinmachen? Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er zweifelt nicht daran, dass Christus die Fähigkeit und das Können besitzt. Er sagt nicht einmal, bitte Gott für mich. Er glaubt, dass dieser Mann, der die Macht hat, selbst von Gott gesandt ist. Dass er selbst die Vollmacht hat, Unreine rein zu machen. Für alle war klar, diese Krankheit ist unheilbar. Kein Arzt der Welt könnte ihm helfen. Die Juden sagten, einen Menschen von Aussatz zu befreien, genauso gut kannst du einen Toten zum Leben auferwecken. Es ist unmöglich. Allen ist klar, das kann nur der Schöpfer höchstpersönlich tun. Lasst mich euch ein paar Beispiele aus der Heiligen Schrift geben. Wisst ihr noch, als Mose vor Gott erschien und zum Pharao gehen sollte und Gott gab dem Mose einige Zeichen zur Demonstration von Gottes Allmacht. Und ein Zeichen war, dass Gott wirkte. Wir lesen das in 2. Mose Kapitel 4. Mose sollte seine Hand in sein Gewandbau stecken und dann wieder rausziehen. Und was geschah mit seiner Hand? Sie war weiß wie Schnee von Aussatz. Und Gott sprach, stecke deine Hand wieder hinein in deinen Gewandbau. Er tat es, zog sie wieder heraus und die Hand war wieder vollkommen gesund. Ja, Gott, er hat völlige Kontrolle über diese grausame Krankheit. Das vermag kein Mensch zu tun. Oder denk an 4. Mose Kapitel 12, da lehnt sich Miriam, die Schwester von Mose, gegen ihn auf. Sie sprach freche, rebellische Worte gegen Mose und der Herr schlug sie mit Aussatz, weil sie so respektlos gehandelt hatte. Sie wurde in einem Moment weiß wie Schnee. Und in 4. Mose 12 lesen wir dann, dass Aaron zu Mose sprach, lass Miriam doch nicht sein wie ein Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutter Leib hervorkommt, schon zur Hälfte verwest ist. Noch einmal, wir sehen hier die Aggressivität dieser Krankheit. Man ist wie ein Totgeborenes, wie einer, der schon zur Hälfte verwest ist. Und der demütige Mose, er flehte zum Herrn, dass er sie doch heilen möge. Und der Herr erhörte die Fürbitte von Mose. Eine gewisse Zeit musste sie ihre Schmach tragen, doch dann heilte er sie. Klar ist, nur Gott hat die Macht, von dieser Unreinheit zu befreien. Oder denkt an die wohl bekannteste Das bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang, wir haben es zusammen studiert, in 2. Könige Kapitel 5, dieser syrische Hauptmann, dieser Offizier, dieser Führer des Militärs der Syrer, Naaman, er hatte Aussatz. Und kein Arzt in seinem ganzen Land konnte ihm irgendwie helfen. Und er hörte, dass der Gott Israels dazu fähig sei, ihn zu heilen. Also sandte der König von Syrien einen Brief für Naaman an den König von Israel mit der Bitte doch, dass wenn Naaman vorbeikommt, dass er doch bitte von dem Aussatz geheilt werden möge. Wisst ihr noch, wie der König von Israel darauf reagierte, als er den Brief empfing? In 2. Könige 5. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich etwa Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Der König von Israel weiß, nur Gott hat Macht, zu töten und lebendig zu machen. Menschen, die des Todes sind, die Aussatz haben, die davon zu heilen, neu lebendig zu machen, das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Nur er hat die Macht. Und tatsächlich, wir wissen, Naaman wurde geheilt. Und seine Haut, sein Fleisch wurde gereinigt und wurde wieder wie die Haut eines kleinen Kindes, heißt es. Und Naaman erkannte und er bekannte, es gibt keinen Gott, außer den Gott Israels. Er bekehrte sich, als er das sah. Nachdem wir nun das alles gehört haben, müssen wir sagen, kein Mensch kann von Aussatz befreien. Keiner. Das ist eine absolute Unmöglichkeit. Verstehst du jetzt, warum ich sagte, dass dieser aussätzige Mann voller Glauben war? Er glaubt doch tatsächlich, dass dieser Mensch, Jesus, Macht hatte, ein Werk zu tun, das nur Gott allein zu tun vermag. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er glaubt an die göttliche Vollmacht des Herrn Jesus. Er sagt nicht, Herr, wenn du es kannst, heile mich. Nein, er stellt Christi Macht, sein Können nicht in Frage. Er glaubt, dass Christus es kann. Aber weißt du, zugleich weiß er auch, er verdient es gar nicht. Der Aussätzige hat doch überhaupt keinen Anspruch auf Heilung. Er kann hier nichts einfordern. Und so fleht er und appelliert an den souveränen Willen des Christus. Wenn du es willst, dann kannst du mich reinigen. Vielleicht hast du auch schon mal von einem schwärmerischen Irrlehrer gehört, dass man so nicht sprechen darf wie dieser Mann. Ein Irrlehrer zum Beispiel, den ich hörte, sagte: Gott will immer heilen, das steht außer Frage. Wenn die Gemeinde also betet für die Kranken um Heilung, dann sollte sie niemals, und jetzt Zitat, diesen gottesfeindlichen Einschub benutzen, wenn es dein Wille ist. Nein, so spricht nur der Unglaube und der Zweifel. Ist das so? Spricht hier der Unglaube aus diesem aussätzigen Mann? Nein, dieser Mann zweifelt nicht an Christi Macht. Er glaubt an Christi Macht, aber er erscheint vor Christus in der rechten Einstellung, nämlich demütig, auf seinem Angesicht liegend im Staub. Er hat nichts zu diktieren noch zu fordern. Die Schwärmer sagen dir: Proklamiere, beanspruche, gebiete. Aber nein, dieser Mann ist einfach nur demütig und er bittet Christus: Wenn es doch dein Wille ist, so reinige mich. Er ist ein Mann nicht bloß voller Aussatz, sondern auch voller Glauben. Und schaut, er wird nicht enttäuscht. Und das ist nun der letzte Punkt. Drittens, siehe, ein Christus voller Erbarmen. Vers 13. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Hier nun geschieht, was niemand erwartet hat. Christus berührt den Unberührbaren. Die Menschen, die werden in diesem Moment schockiert gewesen sein. Einen Aussätzigen berührt man nicht, das wissen alle. Denn wenn man einen unreinen Menschen anfasst, wird man selbst unrein. Und ja, richtig, normalerweise ist das so. Der Reine macht sich unrein durch die Berührung eines Aussätzigen. Aber dieser Reine hier, der Christus, ist so rein, dass seine Reinheit stärker ist als alle Unreinheit. Seine vollkommene Reinheit ist so mächtig, dass sie alle Unreinheit beseitigt. Nicht der Reine verunreinigt sich hier, sondern der Unreine wird gereinigt. Christus ist selbst die pure Reinheit in Person. Die Kraft seiner Reinheit, dieser göttlichen, vollkommenen Reinheit, befreit von aller Verunreinigung. Das darf der Mann, der voll Aussatz ist, nun erleben. Christus streckt doch tatsächlich seine Hand aus und er rührt ihn an. Er tut es wirklich. Und uns ist klar, Christus müsste es nicht tun. Er hätte ein Wort sprechen müssen und allein durch das Wort wäre er geheilt worden. Aber nein, Christus will ihn berühren. Was meinst du wohl, wie viele Jahre es wohl her ist, dass dieser Mann angerührt wurde? Er war ein Unberührbarer. Aber Christus streckt seine Hand aus, ihm entgegen. Und er berührt ihn. Was zeigt uns das? Nun siehe, da ist ein Christus voller Erbarmen. Das ist das Ausstrecken und das Berühren ist ein Ausdruck wahrer Anteilnahme und Zuwendung und Mitgefühl und persönlicher Fürsorge. Der Reine. Er berührt den Unberührbaren, den Unreinen, der in Staub liegt. Und jetzt stell dir das mal vor. In zerrissener Kleidung, ja in Lumpen gehüllt, mit zerzausten Haaren, einen abstoßend entstellten Körper mit übel riechenden Verwesungsgeruch von verfaultem Fleisch. Das ist, was dort liegt. Die natürliche Reaktion wäre, man wendet sich in Abscheu ab. Doch Christus wendet sich ihm in Liebe zu und streckt seine Hand aus und rührt ihn an. Wie ging es Christus wohl dabei? Was hat ihn hier bewegt? Nun, wir müssen nicht mutmaßen, denn dieselbe Begebenheit wird uns berichtet in Markus Evangelium Kapitel 1. Und da lesen wir in Vers 41, als Christus ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt und er streckte seine Hand aus und rührt ihn an und spricht: Ich will, sei gereinigt. Der Herr war innerlich bewegt, voller Mitleid und Mitgefühl, voller Erbarmen. Er schenkt ihm seine Aufmerksamkeit und seine Zuwendung. Und Christus spricht, ich will, sei gereinigt. Er will. Oh, welch herrliche Worte, welch große Gnade, ich will. Wir haben einen Christus voller Erbarmen, der voller Willigkeit ist, Unreine zu reinigen. Er will, er ist voller Bereitschaft. Welch ein Wunder der Gnade. Er müsste nicht, doch er will freie, unverdiente Gnade. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, sogleich, sofort, in einem Nu wird dieser Mann völlig wiederhergestellt. Dieser völlig entstellte Mann wird völlig wiederhergestellt. Der Aussatz wich, seine Haut, sein Fleisch, seine Körperteile, alles ist wiederhergestellt. Er ist vollkommen gesund, er ist rein. Und hier, ihr Lieben, ist der Gott, der Allmächtige, am Werk. Es ist kein Menschenwerk, es ist ein Gotteswerk. Derselbe Gott, der Moses Hand und Moses Schwester reinigte, derselbe Gott, der Naaman gesund gemacht hat, er reinigt nun diesen Aussätzigen, dessen Namen wir nicht einmal kennen. Erfüllt dich das nicht mit tiefer Ehrfurcht, was du hier hörst? Dieser gewaltige, herrliche Herr, voller Erbarmen und Gnade. Wie geht es dem geheilten Mann nun wohl? Nun, wir können uns vorstellen, er war voller unaussprechlich großer Freude. Er hätte platzen können, er möchte allen davon erzählen. Christus weiß das und sagt in Vers 14, und er gebot ihm, es niemandem zu sagen. Christus wollte nämlich, dass es nun ordnungsgemäß, also biblisch verläuft mit seiner Heilung. Er sollte nicht jetzt einfach rumlaufen und es allen verkündigen, dass er gereinigt worden ist, denn er musste erst offiziell für rein erklärt werden. Denn dieser Mann war zwar praktisch gereinigt, aber noch nicht offiziell wieder aufgenommen, das Volk Gottes in die Gesellschaft, in die gottesdienstliche Versammlung Israels. Gott hatte es verordnet, dass es eine Instanz gibt, die die Unreinen ausschlossen, aber die Gereinigten auch wieder aufnahm. Und wir sehen das hier, wie Christus es ihm gebietet, Vers 14. Und er gebot ihm, es niemandem zu sagen, geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hatte, ihn zum Zeugnis. Levitikus Kapitel 14, also 3. Mose Kapitel 14, da wird uns auch gesagt, wie man damit umgehen soll, wenn es doch eventuell zu einer Heilung gekommen ist. Und ich gehe jetzt nicht in alle Details, denn das ist eine Fülle von Anweisungen. Ich möchte aber auf das eingehen, was Christus selbst hier nennt. Christus sagt, zeige dich dem Priester. Das heißt, der ehemals Aussätzige musste sich außerhalb des Lagers vom Priester begutachten lassen. Und bestätigt sich seine Heilung, dann musste ein Opfer für seine Reinigung dargebracht werden, so wie es im Buch Mose geschrieben steht. Wie sah das aus? Der Priester nahm zwei Vögel. Einen Vogel sollte er schlachten und sein Blut in ein Tongefäß mit Wasser fließen lassen. Dann sollte der Priester einen anderen, lebendigen Vogel nehmen und diesen Vogel in dieses Blutwasser eintauchen. Und diesen lebendigen Vogel dann lässt er frei auf dem Feld fliegen. Dann sollte der Priester von diesem Blutwasser nehmen und 7-mal auf den Mann sprengen, den er nun für rein erklärt. Damit ist das Ganze noch nicht vorbei, ist noch ein längerer Prozess, aber so viel einmal dazu jetzt. Verstehst du? Was wir hier lernen ist, es musste ein Opfer dargebracht werden. Und später lesen wir sogar ein Schuldopfer zur Sühnung der Sünden. All das macht klar, Reinigung ist nicht ohne Blutvergießen möglich. Und wir wissen, dass all die Opfer, von denen wir lesen im Alten Testament, doch nur Vorschatten darauf sind, dass Christus kommen wird, um sich zu opfern für unsere Sünden. Christus wird dargestellt in dieser Taube, die geschlachtet wird. Und der Unreine, der Aussätzige, ist wie die lebendige Taube, die eingetaucht wird in seinem Blut, aber dafür befreit wird, in die Freiheit fliegen kann. Christus reinigte, doch es kostete ihm sein Leben und dazu gleich noch mehr. Wisst ihr, der Aussätzige sollte also zu den Priestern gehen, nach dem Gesetz Mose handeln und all das tun, ihnen zum Zeugnis. Was meinst du wohl, wie es den Priestern ergangen ist? Wie sie gestaunt haben müssen, wie sie gefragt haben, wie kann so ein Wunder geschehen? Und er bezeugt es ihnen. Der den Namen Jesus hat, Er hat mich gereinigt. Den Priestern wurde in diesem Moment bezeugt, dass Jesus der Gesalbte Gottes ist, der Sohn Gottes, der die Vollmacht Gottes hat, der einzige Retter und Erlöser, der Messias. Nach all dem durfte der geheilte Aussätzige nun wieder unter das Volk kommen. Er konnte diese Einsamkeit nun verlassen und endlich wieder unter die Menschen kommen. Und was ist mit Christus? Von Christus hingegen lesen wir nun, dass er das Volk, die Stadt verließ und in die einsamen Gegenden ging. Fast so, als würden beide die Rollen tauschen. Vers 15. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Also das Wunder wurde bekannt, mehr und mehr Menschen wollten ihn nun hören und geheilt werden. Und durch das Markus-Evangelium wissen wir, der Ansturm von Menschenmassen war so groß, Christus konnte öffentlich gar nicht mehr in die Städte gehen. Und darum zog er sich erst einmal zurück. Und was tat er denn hier? Vers 16. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Natürlich zog er sich zurück, um Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel zu haben, um neue Kraft zu schöpfen, um weiterhin wirken zu können in der Kraft Gottes, um gestärkt zu sein für all die großen Herausforderungen und für seinen Dienst, den er zu tun hat, all das, was jetzt noch auf ihn zukommen wird. Aber hier ist natürlich auch eine Lektion für uns alle. Wisst ihr, man könnte sagen, Christus, da sind doch so viele Menschen, die dich hören wollen, die geheilt werden wollen. Warum ziehst du dich zurück? Nun, wir lernen doch daraus. Man kann doch nur in der Öffentlichkeit unter den Menschen dienen, wenn man doch auch in der Einsamkeit Kraft schöpft aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir sind häufig so beschäftigt und denken, wir müssen uns um so viele Menschen kümmern. Aber wir suchen Gott nicht in der Einsamkeit, um die Kraft dafür zu empfangen. J.C. Ryle sagte einmal, bei uns gibt es ein Übermaß, wenn es darum geht, zuzuhören, zu lesen, zu sprechen, zu bekennen, zu besuchen, zu spenden, sich Gesellschaften anzuschließen oder an Schulen zu lehren. Aber gibt es auch, zusammen mit all dem, einen gebührenden Anteil an privatem Gebet? Sind gläubige Männer und Frauen ausreichend darum besorgt, häufig mit Gott allein zu sein? Das sind demütigende und herzenserforschende Fragen. Zitat Ende. Ja, wir sind häufig so beschäftigt und so übereifrig mit so viel Aktivitäten und wir denken, tausende Menschen brauchen uns doch, die stehen doch alle vor der Tür. Ja, die Frage ist, ob wir tatsächlich Kraft und Segen für all diese Tätigkeiten suchen, in unserem Kämmerlein, im Gebet, Beistand aus der Höhe, Kraft von unserem Gott. Unser Meister, Jesus Christus, ist uns darin ein Vorbild. Aber lasst uns nun gedanklich zurückkommen zu der Heilung, die Christus dem Aussätzigen geschenkt hat. Die Frage ist, bei all dem jetzt, was ich gesagt habe, hast du erkannt, dass das alles auch dich persönlich betrifft? All das, was du jetzt gehört hast. Vielleicht erscheint es dir so fern, Aussatz und Heilung und all das, aber ja, wir haben vermutlich keinen Aussätzigen unter uns. Aber weißt du, was die Heilige Schrift sagt? Dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und dass jeder Mensch ein Unreiner ist, ein Aussätziger. Jeder ist voll des Aussatzes der Sünde, von Kopf bis Fuß unrein. Du magst gesund aussehen, nicht wie so ein Aussätziger. Also du hast eine ordentliche Kleidung, du hast geschnittene, gekämmte Haare, dein Äußeres mag gepflegt sein. Aber in Wahrheit ist, wir sind kein Deut besser als ein Aussätziger. Wir sind unrein. Aber wisst ihr, das erkennen wir nicht im normalen Spiegel. Das erkennst du nicht im normalen Spiegel. Du brauchst den Spiegel des Wortes Gottes. Gott selbst muss es dir zeigen durch sein Wort. Und dann sehen wir plötzlich, dass wir völlig unrein sind und dass die Sünde uns völlig entstellt hat. Und wir rufen mit Jesaja Kapitel 64, wir sind alle wie ein Unreiner, wie ein Aussätziger geworden. Und wenn wir dies erkennen, dann werden wir auch Ekel über uns selbst empfinden und ausrufen, unrein, unrein. Und ja, das Erleben, was in Hesekiel 36 steht, wo Gott sagt, und ihr werdet an euren bösen Wegen denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen euren Sünden und wegen eurer Gräuel. Du erkennst, Aussatz in deinem Herzen, Unreinheit in deinen Augen, an deiner Zunge, an deinen Ohren, an deinen Händen, einfach überall. Denn Jesus sagt, aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken wie Mord und Ehebruch und Unzucht und Diebstahl und falsches Zeugnis und Lästerung. Diese Dinge, sagt Jesus, sind es, die den Menschen verunreinigen. Und diese Sünde, sie entstellt uns, sie deformiert uns, sie ruiniert uns. Und in Gottes Augen ist diese Sünde widerlich und grässlich und abstoßend, abscheulich. Sünde macht uns unrein, und zwar durch und durch. Und du merkst es auch. Es isoliert dich. Es zerstört Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen. Ja, und es trennt dich auf ewig von deinem Gott. Es ist ein sicherer, ein langsamer, aber sicherer, ewiger Tod. Wer dies erkennt, dass Sünde in all seinen Gliedern steckt, wird ausrufen mit dem Apostel Paulus in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Sag, erkennst du deine Unreinheit, dass du geistlich vor Gott nicht besser bist als ein Aussätziger? Du bist ausgeschlossen von der ewigen Stadt Gottes, du bist des ewigen Todes. Erkennst du das? Der Puritaner Thomas Watson sagte einmal, wir sind niemals wertvoller in den Augen Gottes als dann, wenn wir Aussätzige in unseren eigenen Augen sind. Das heißt, wenn wir unsere Sünden erkennen, wenn wir nichts mehr beschönigen und nichts mehr schönreden, sondern unseren wahren, elenden Zustand erkennen, dass wir voller Sünde sind. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben, denn auch wir sollen nicht nur erkennen, dass wir voller Aussatz sind. Wir sollen auch voller Glauben sein und auf den schauen, der voller Erbarmen ist. Auf den schauen, der die Macht hat zu retten. Und sag nicht, du bist zu unrein oder zu schmutzig. Sag nicht, er könne dich nicht reinigen. Sieh doch seine Macht, seine pure Reinheit kann alle Unreinheit beseitigen. Er berührt die Unberührbaren. Du kommst dir unberührbar vor? Zu groß ist die Schuld, zu sehr... Hat diese ganze Unreinheit dein ganzes Leben eingenommen? Schau, er, der Vollkommene, der Reine, er reinigt alle Unrein, die zu ihm kommen. Mögest du darum auch heute niederfallen vor ihm wie dieser Aussätzige und ihn demütig bitten, dass er dich reinigen möge. In der Bibel heißt es, wer sagt, dass er keine Sünde hat, der betrügt sich selbst. Der betrügt sich selbst, der macht sich selbst etwas vor und der macht Gott zum Lügner. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen vor ihm, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, auch, ich spreche auch zu allen Christen, wir dürfen niemals selbstgerecht werden, wie die in Laodicea, die sagen, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du in Wirklichkeit der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Bei all dem, wenn du deine Unreinheit erkennst, musst du auch verstehen, was es Christus gekostet hat, dich zu reinigen von all deiner Sünde. Verstehst du, dass Christus sterben musste wie dieser Vogel? Dass er sein Blut vergießen musste dafür, dass du befreit bist? Dafür, dass du rein wirst? Christus nahm tatsächlich alle unsere Unreinheit, alle Sünde auf sich. Wir lesen in Jesaja Kapitel 53, da wird Christus beschrieben wie ein Aussätziger. Prophetische Worte, 700 Jahre bevor Jesus Christus auf die Welt kam. Da heißt es in Jesaja 53, hört mal, da ist die Rede über Jesus. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Verstehst du? Christus wird beschrieben genauso wie ein Aussätziger, vor dem man sein Gesicht verbirgt, den man nicht sehen will, der unansehnlich ist. Wie ein Aussätziger. Aber dann heißt es weiter. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Verstehst du? Verstehst du, was es Christus kostet, zu reinigen, zu heilen? Der Vollkommene, der einzig Reine, er kam, um unsere Unreinheit, unsere Sünde und damit unsere Strafe, die wir rechtmäßig verdienen, auf sich selbst zu nehmen, damit er uns heilen kann, damit er uns in Freiheit aussenden kann. Sag, hast du diese Reinigung von all deinen Sünden schon erlebt? Hast du? Weißt du darum? Hast du es erlebt, dass du niedergefallen bist vor diesem Christus und dass er zu dir spricht, ich will, sei gereinigt. Er wandelt inmitten seiner Gemeinde auch heute. Darum komm zu ihm. Komm zu ihm, wirf dich nieder und möge es so sein, dass du erlebst, wie er seine Hand ausstreckt und dich reinmacht, wenn du doch nur bittest. Er spricht, ich will, sei gereinigt. Und nun uns zum Abschluss, die wir das erlebt haben. Jeder Einzelne, der von uns bezeugen kann, ich bin wie ein Aussätziger, aber Christus hat mich gerettet, er hat mich gereinigt, er hat mir alle meine Schuld vergeben. All jene von euch, die das erlebt haben, dass er euch berührt hat und euch befreit hat von aller Unreinheit der Sünde, für dich stellt sich die Frage, ob du das heute alles hörst und doch kein Herz hast, das mit tiefer Dankbarkeit erfüllt ist. Später in Lukas Kapitel 17 lesen wir, dass Christus 10 Aussätzige heilt. 10 auf einmal. Und er sagt ihnen auch, sie sollen zu den Priestern gehen und sie lassen sich offiziell für rein erklären. Und weißt du was? Nur ein einziger von den 10, die geheilt wurden, kommt zurück. Da heißt es da in Lukas Kapitel 17, einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, ein Nichtjude. Jesus aber antwortet und sprach, sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Wo sind die anderen? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Verstehst du, wir fallen nicht einmal vor Jesus Christus nieder, in dem Moment, wo wir ihn bitten, dass er uns reinigt? Wir fallen immer wieder vor Christus nieder, um ihm zu danken dafür, dass er uns gereinigt hat. Ist dein Herz voller Dankbarkeit, voller Lobpreis für diesen großen und herrlichen Retter Jesus Christus? Sag mir, verherrlichst du ihn heute Abend? Möge dieser Gottesdienst, diese Versammlung, ja möge jedes Herz erfüllt sein mit Ehre und Dank und Lobpreis für diesen Christus. Denn wir alle sind allzumal Sünder, voller Unreinheit. Doch seht, wir haben einen Erlöser, einen großen Erlöser voller Erbarmen, der vermag, uns vollkommen zu reinigen. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, durch den alles gemacht ist, du wahrer Mensch und wahrer Gott, du Schöpfer von allem, wir beten dich an. Du bist voller Gnade und voller Erbarmen und du siehst die Menschen, wie du damals den Aussätzigen gesehen hast, so siehst du uns alle, wie wir stehen, voller Aussatz, voller Unreinheit, unrein gemacht durch all unsere Sünden und verstoßen auf ewig weg von dir. Wir haben kein Recht, in deine Nähe zu kommen, kein Recht zu wohnen in deinen Wohnungen, sondern sind ewig verdammt wegen all unserer Sünden. Aber du, Herr Jesus, kamst, um uns zu retten. Du warst willens, zu helfen und zu retten, und du hast dich selbst dafür geopfert. So dass wir jetzt, wenn wir getaucht sind in dein Blut, rein und geheilt und frei sind von aller Sünde, von allem Zorn, von aller Verdammnis. Und da ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Herr, was bist du für ein gütiger, gnädiger, sich erbarmender Gott? Und wenn du willst, Herr, dann rette auch heute Abend Menschen. Dann streck deine Hand aus und rühre sie an und reinige sie und schenk ihnen Glauben an dich, dass sie rein sind und das ewige Leben haben und nicht weiter an der Sünde leiden und langsam, aber sicher sterben und zugrunde gehen auf ewig. Herr, lass es dir gefallen, dich auch heute Abend zu erbarmen. Und wenn du willst, dann rette auch heute Abend. Und all die, die hier sind und die du gerettet hast, die reingewaschen sind in deinem Blut, über die du dich erbarmt hast, weil du dich über sie erbarmen wolltest. Herr, wir beten, dass wir dankbar sind, dass wir dich verherrlichen, dass wir dir zu Füßen fallen und dich preisen für dein Erbarmen und deine große Rettung an uns. Und dass wir nicht zu den Neuen gehören, von denen du so schmerzlich sagen musst, wurden nicht 10 rein? Wo sind die 9? Lass uns dankbar sein. Lass uns dich ehren und preisen für dein unendlich großes Erbarmen, dass du uns so unverdient schenkst, Herr. Gepriesen sollst du sein in alle Ewigkeit. Amen.